Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die deutschen Bauern sind auf 180. Ihre Produkte werden immer billiger, ihre Arbeit wird immer aufwendiger und teurer. In Berlin haben tausende Landwirte heute gegen strengere Auflagen für Klima und Umwelt protestiert.
Über Jahrzehnte ist uns immer diktiert worden, was wir zu tun und zu lassen haben. Und die Vorschriften sind immer mehr geworden und der Erlös unserer Tiere ist nicht mehr geworden, sondern eher weniger.
Die Bauern und der Umweltschutz, darum geht es gleich bei uns. Außerdem, Audi streicht jede sechste Stelle in Deutschland. Neue Erkenntnisse über den Juwelenraub in Dresden und der ukrainische Filmemacher Oleg Sentsov nimmt den Sacharow-Preis des Europaparlaments persönlich entgegen. Das und mehr bis 18.40 Uhr mit Christine Heuer im Studio. Anschließend im Hintergrund Deutschland und der Klimaschutz, neue Gesetze, alte Streitereien. Immer weniger Vögel, kaum mehr Bienen. Es ist still geworden in der Natur. Ein Grund etwa fürs Insektensterben. Die intensive Landwirtschaft bei uns mit viel Dünger und Pestiziden. Mit ihrem Agrarpaket will die Bundesregierung nun umsteuern. Umwelt- und Naturschutzvorschriften sollen verschärft werden. Die Landwirte laufen Sturm dagegen. Viele kämpfen schon so, ohne strengere Auflagen, um ihre Existenz. In Berlin haben heute zigtausende Bauern gegen die neue Agrarpolitik demonstriert. Wolf-Sören Treusch war dabei.
Unsere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und ich darf mal einen Applaus bitten.
Großes Schweigen. Niemand applaudiert, als Agrarministerin Julia Klöckner am Nachmittag vor die etwa 10.000 Landwirte tritt, die zur Protestdemonstration nach Berlin gekommen sind. Auch als sie ihnen mehr Geld verspricht, gespenstische Ruhe.
Wir haben dort im Deutschen Bundestag eben einen Haushalt verabschiedet, einen Rekordhaushalt, den es in den vergangenen 20 Jahren so nicht gegeben hat. Ein Rekordhaushalt von 6,7 Milliarden Euro für unsere deutsche Landwirtschaft.
Und auch als sie nach langen 38 Minuten ihre Rede beendet, kein Beifall.
Lassen Sie uns aber gemeinsam die Herausforderungen angehen, die jetzt vor uns liegen. Alles andere wäre eine Versündigung an den Enkelkindern, die heute noch nicht geboren sind. Dankeschön, dass Sie mir zugehört haben.
Viele Fragen hätten sie noch gehabt, die Bauern, zur Agrarpolitik im Allgemeinen, zu neuen Düngeverordnungen, zum Insektenschutz oder auch zum geplanten Freihandelsabkommen mit Lateinamerika im Speziellen. Wie dieser Bauer aus Norddeutschland, der es gut findet, dass die Ministerin überhaupt gesprochen hat.
Sie hat ja mit vielen Punkten recht. Nur das, was wir wollen frei sein. Wir wollen das Mercosur-Abkommen eigentlich stoppen. Wir wollen EU-Recht und kein deutsches Recht im Alleingang, weil EU ist freier Handel und freier Handel mit verschiedenen Gesetzen funktioniert nicht.
Am Ende verspricht die Bundeslandwirtschaftsministerin, mit den Bauern in einen nationalen Dialog zu treten. Schon nächste Woche soll es ein Treffen mit der Bundeskanzlerin geben. Eine Ankündigung, die auf etwas mehr Resonanz stößt als die Rede von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Als sie für klare Regeln zum Schutz von Grundwasser und Insekten wirbt, drehen ihr viele Demonstranten den Rücken zu und buhen sie aus. Die Umweltministerin legt entnervt das Mikrofon zur Seite.
Sie müssen mir nicht zuhören, aber ich hab's Ihnen wenigstens gesagt. Vielen Dank.
Mit lautem Getöse waren am Morgen zehntausende Bauern zum Brandenburger Tor gefahren und hatten ein Verkehrschaos in der Stadt ausgelöst. Bauerntod, kein Brot. Mit Botschaften wie diesen auf ihren Traktoren machten sie ihrem Unmut Luft. Sie wollten nicht weiter die Sündenböcke der Nation sein.
Düngeverordnungen, Naturschutzverordnungen, wo wir eigentlich die ganzen Jahre schon machen und jetzt immer wieder noch eins drauf.
Ja, wir bekommen immer so viele Auflagen, da können wir die Betriebe so nicht mehr weiterführen, wie sie jetzt gehen. Es wird nicht mehr wirtschaftlich. Die Verbraucher wollen keine Preise mehr zahlen, die diese eigentlich zahlen müssten, damit wir wirtschaften können vernünftig.
Vor allem die noch einmal verschärften Düngeregeln zum besseren Schutz des Grundwassers machten ihnen zu schaffen. Hier werde mit zweierlei Maß gemessen, so einer der Bauern.
Es werden gar keine richtig wissenschaftlichen Proben gezogen. Wir werden vorurteilt, die Landwirte sind schuld an der Nitratbelastung und das war's. Aber wenn man richtig wissenschaftliche Studien mal nachvollzieht, dann sieht man, dass ganz viel Nitratbelastung aus den Städten kommt, aus kaputten Kläranlagen.
Einspruch vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Es gebe hinreichend viele Studien, die bestätigten, dass die Landwirtschaft Hauptverursacher von Nitrateinträgen in den Gewässern sei. Die Bauern sollten endlich, Zitat, konstruktive Vorschläge für eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft vorlegen. Das, so Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, sei auch nötig, um EU-Strafzahlungen wegen zu viel Nitrats im Grundwasser zu verhindern.
Der Beitrag von Wolf-Sören Treusch. Ein paar Meter entfernt vom Bauernprotest warb im Bundestag Julia Klöckner dann noch einmal um mehr Verständnis für die Landwirte. Und zwar in der Agrardebatte, mit der die Haushaltsdebatte heute gestartet ist. Katharina Hamberger hat sich das angehört.
Die Landwirtschaftsministerin hat Anschauungsmaterial mitgebracht.
Und da schaue ich mal hier drauf. Ganze Rinderfilets 2,66 Euro. Sie sparen 1,33 Euro.
Zitiert Julia Klöckner aus Einkaufsprospekten und will damit auf den niedrigen Preis für Fleisch aufmerksam machen. Etwas, das auch bei den Protesten der Bauern und Bäuerinnen ein Thema ist. Und auch im Bundestag sorgten diese Proteste für eine durchaus muntere Debatte.
Es ist auch eine Chance, dass heute die Landwirte hier in Berlin sind. Noch nie wurde medial, noch nie wurde auch in dieser Breite so darüber diskutiert, was die Bauern umtreibt.
Meint die Landwirtschaftsministerin. Die Ursache für die Proteste sieht sie aber vor allem bei den Grünen. Die Bauern und Bäuerinnen stünden vom Brandenburger Tor, weil sie das, was Grünen-Politiker sagten, nicht mehr hören könnten. Stattdessen lobt sich die Ministerin, die an diesem Tag einen Rekordhaushalt von 6,7 Milliarden Euro vorstellen kann, selbst und verweist zum Beispiel auf die Lösung, die die Bundesregierung beim Thema Düngemittelverordnung anböte.
Und die Antwort wird sein: weniger Nitrat in unserem Grundwasser. Und deshalb werden wir als Haushaltsgesetzgeber die Bauern dabei begleiten, wie sie Gülle aufbereiten können, wie sie Gülle lagern können, wie wir bessere Aufbringtechniken haben. Wir setzen auf Hightech, wir setzen auf Zukunft, wir setzen auf Lösung, wir setzen auf das Miteinander statt auf das Gegeneinander, wie Sie das hier machen.
Später am Brandenburger Tor wird sie damit nicht überzeugen. Auch im Bundestag bekommt sie Gegenwind. Ihre Vorgängerin im Amt der Landwirtschaftsministerin, Renate Künast, sagt:
Die Bauern leiden heute an langjähriger Untätigkeit.
Und auch nach jahrelanger Untätigkeit der Bauern käme das Vertragsverletzungsverfahren bei der Düngemittelverordnung auf die Bauern zu wie eine Tsunamiwelle, weil es ihnen lange falsch erzählt worden sei, kritisiert Künast. Die FDP wirft der Landwirtschaftsministerin vor:
So wie der Haushalt jetzt am Ende der Beratungen aussieht, lassen sich die Prioritätensetzungen, die jetzt nötig wären für die Landwirtschaft, allenfalls erahnen.
Meint Ulla Ihnen, FDP-Politikerin. Sie fordert zudem weniger Bürokratie für die Landwirte und kritisiert unter anderem die Auflagen für das Aktionsprogramm Insektenschutz als zu hoch. Ähnlich die AfD. Sie spricht von überzogenen Auflagen, die die Massenproteste hervorrufen würden. Linken Politikerin Heidrun Blum-Förster sagt, eine Hauptkritik der Menschen, die protestierten, richte sich auch gegen die Bundesregierung und ihre Politik.
Was die Landwirte am allermeisten ärgert, ist, dass in diesem Agrarpaket sie selbst nicht einbezogen wurden, bevor es verabschiedet ist.
So Blum-Förster. Es ist aber nicht nur die Opposition, die die Debatte nutzt, um Kritik an der Landwirtschaftsministerin zu üben. Auch der Koalitionspartner Matthias Mirsch, stellvertretender SPD-Fraktionschef, sprach von Verschiebebahnhöfen, zum Beispiel bei der Ferkelkastration, und fordert mehr Nachhaltigkeit beim Tierwohllabel.
Und wenn das Ministerium es nicht macht, werden wir es in dieser Koalition immer wieder einfordern. Das ist mein Appell an Sie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Katharina Hamberger. Verkehrte Welt. Die Bauern demonstrieren also gegen mehr Umwelt- und Klimaschutz. Die Agrarministerin zeigt Verständnis und am gleichen Tag muss ihre Kollegin vom Umweltressort erschreckende neue Zahlen und Fakten zum Klimawandel vorlegen. Der hat Deutschland längst im Griff. Wenn wir weitermachen wie bisher, wird es in etwa 80 Jahren 3 bis fast 5 Grad wärmer sein bei uns. Mit wirklich erschreckenden Folgen. Theo Geers berichtet aus Berlin.
Der Klimawandel hat Deutschland im Griff, doch alarmierend ist eine andere Tatsache. Es wird immer schneller wärmer in Deutschland. 2018, im bisher heißesten Jahr, das Deutschland erlebt hat, war es im Mittel 1,5 Grad wärmer als zu Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das war 1881. Doch von diesen 1,5 Grad mehr in 138 Jahren entfallen 0,3 Grad allein auf die letzten 5 Jahre. Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, kommentiert diese rasante Tempobeschleunigung beim Klimawandel so:
Beim Klimaschutz geht es eben nicht nur um Gletscher und Eisbären, es geht auch um unsere Lebensgrundlagen hier in Deutschland. Das Weltklima ist nicht irgendwo anders, es betrifft uns alle.
Dafür liefert der heute vorgelegte Bericht über die Folgen des Klimawandels in Deutschland bedrückende Beispiele, die etwa unsere herkömmlichen Vorstellungen über Naturkatastrophen in Frage stellen. Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautsberger, verdeutlicht dies am Beispiel der Menschen, die hierzulande direkt an den Folgen von Hitzewellen sterben. Hitzewellen, an die sich viele auf Anhieb erinnern.
Im Hitzejahr 2003 etwa sind in Deutschland 7.500 Menschen mehr gestorben, als ohne Hitzeperiode zu erwarten gewesen wäre. Und in den Jahren 2006 und 2015 gab es eben jeweils 6.000 zusätzliche Todesfälle. Man kann auch sagen, das ist im Grunde die größte Naturkatastrophe, die wir in Deutschland hatten in den letzten 50 Jahren. Es sind nicht die Stürme, es sind nicht die Unwetter, sondern es ist in der Tat dieses Phänomen.
Keinen Zweifel lässt der Bericht auch daran, es ist eine menschengemachte Naturkatastrophe, die Deutschland zudem noch viel früher erreicht hat als erwartet. 1,5 Grad mehr als vor knapp 140 Jahren, das heißt nicht nur deutlich weniger Tage mit Schnee und Frost und dafür mehr Tage mit Hitze oder auch Starkregen. Zum zentralen Problem wird die Wasserversorgung. Weniger Wasser aufgrund höherer Durchschnittstemperaturen bedeutet mehr Waldbrände und mehr Waldschäden. Weniger Wasser macht sich bemerkbar durch weniger Futtermittel, was zu Einbußen bei Milch oder Fleisch führt. Es gefährdet zunehmend die Trinkwasserversorgung in den Regionen und es schädigt direkt die Wirtschaft. Denn Niedrigwasserstände schränken die Schifffahrt ein, führen zu gedrosselten Kraftwerken und Industrieanlagen, weil es an Kühlwasser fehlt. Und wenn es dann wieder regnet, dann immer häufiger so stark, dass die Extremwetter enorme Schäden an den Verkehrswegen anrichten. Der Monitoringbericht über den Klimawandel in Deutschland ist aber auch schonungslos beim Blick in die Zukunft. Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst.
Die Klimaprojektionen zeigen für ein weiter wie bisher Szenario einen weiteren Anstieg von 3,1 bis 4,7 Grad bis Ende dieses Jahrhunderts. Eine konsequente Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen kann den weiteren Anstieg auf etwa 0,9 bis 1,6 Grad begrenzen.
Mit anderen Worten, es wird noch wärmer in Deutschland. Die Frage ist nur, um wie viel?
Der Bericht von Theo Gers. Audi läutet einen radikalen Sparkurs ein. Bis 2025 will der Konzern 9.500 Stellen in Deutschland streichen. Das ist jeder sechste Arbeitsplatz. Birgit Habrath berichtet aus Ingolstadt.
Die Schicht bei Audi letzte Nacht wurde als erste informiert. Der Autobauer schlägt einen radikalen Sparkurs ein und das auch noch mit Zustimmung des Betriebsrates. Monatelang hatten Management und Vertreter der Arbeitnehmer verhandelt. Dass dabei hart gerungen wurde, kann man sich gut vorstellen. Das Ergebnis der Grundsatzvereinbarung: Audi baut bis 2025 massiv Stellen ab, und zwar bis zu 9.500 von derzeit rund 61.000 an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm. Das ist jeder sechste Arbeitsplatz. Allerdings, der Betriebsrat konnte durchsetzen, dass bis Ende 2029 niemand betriebsbedingt entlassen wird.
Das gibt enorme Sicherheit hier bei den Beschäftigten. Als zweites haben wir die Erfolgsbeteiligung bei Audi auf sehr hohem Niveau gehalten. Und wir werden beim Personalabbau nur in sozialverträgliche Regelungen gehen, sodass niemand um seinen heutigen Arbeitsplatz Angst haben muss.
Auf Peter Mosch, Gesamtbetriebsratschef, und seine Kollegen kommt jetzt jede Menge Arbeit zu. Denn um ohne Kündigungen Personal abbauen zu können, müssen Konditionen für die ausgehandelt werden, die Audi verlassen wollen.
Zum Beispiel sind Vorruhestandsprogramme auszuarbeiten, um den Kolleginnen und Kollegen hier bei Audi dann sagen zu können, mit welchen Details sie dann auch eventuell in den Vorruhestand gehen können.
Audi wird dafür in die Unternehmenskasse greifen müssen. Das belastet die Bilanz. Durch den Personalabbau hofft der Vorstand jedoch, auf Dauer Geld zur Verfügung zu haben. Von 6 Milliarden Euro bis 2029 ist da die Rede. Die Mittel will das Unternehmen in die digitale Zukunft investieren. Nach dem Dieselskandal steht Audi unter Druck. Hinzu kommt der Umbau auf alternative Antriebstechniken. In Ingolstadt sollen in den kommenden Jahren 2 E-Automodelle, in Neckarsulm eines produziert werden. 2000 neue Kräfte sollen an Bord geholt werden. Audi wird agiler und effizienter aufgestellt, heißt es vom Unternehmen. Die Zukunft der vier Ringe, die die Fahrzeuge zieren, und die Mitarbeiter stünden dabei im Fokus. Ob Audi damit wieder zu den anderen Premium-Herstellern BMW und Daimler aufholen kann, wird sich zeigen. Da muss sich ab nächsten Frühjahr der neue Chef an der Spitze von Audi beweisen. Markus Dußmann heißt der. Er kommt von BMW und soll die VW-Tochter wieder profitabler machen. Die Grundsatzvereinbarung mit dem Betriebsrat könnte da helfen. Die kommt trotz radikalem Stellenabbau auch bei der IG Metall gut an. Bezirksleiter Johann Horn lobt den Zukunftspakt. Als Vorbild allerdings für andere Firmen will er ihn nicht sehen.
Ich kann ja nur hoffen, dass andere nicht in so eine schwierige Lage kommen. Vorbild ist ein Personalabbau nie.
Der Beitrag von Birgit Habrath über die Stellenstreichungen bei Audi. Die Große Koalition ist sich einig, Kinderrechte sollen besser geschützt werden und zwar mit einem neuen Artikel im Grundgesetz. Achtung, Schutz und Förderung der Grundrechte von Kindern bekommen so Verfassungsrang. In der Praxis könnte sich das auf alles Mögliche auswirken, vom Spielplatzbau bis zum Sorge- und Umgangsrecht. Gudula Geuter über den Plan und die Reaktionen darauf.
Kinder haben Rechte. Dies ausdrücklich im Grundgesetz zu verankern, ist für Bundesjustizministerin Christine Lambrecht
ein wichtiges Anliegen, 30 Jahre nach der Kinderrechtskonvention.
Ebenso lange schon steht auch die Forderung nach Kinderrechten in der Verfassung im Raum. Diskutiert schon davor im Parlamentarischen Rat. Seitdem kam die Forderung von Kinderschutzverbänden, von politischen Parteien wie etwa den Grünen und der SPD, auf deren Drängen hin CDU und CSU im Koalitionsvertrag der Verankerung zugestimmt haben. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, betont die Justizministerin. Sie erhofft sich durch die Verfassungsänderung ein Signal.
Unser Grundgesetz ist eine Werteordnung, das heißt staatliches Handeln, egal ob Verwaltung, Gerichte oder auch die Legislative, haben sich daran zu orientieren. Und in dem Moment, wo Kinderrechte dort nochmal gesondert verankert sind, die Achtung, der Schutz und auch die Förderung, hat sich auch staatliches Handeln daran zu orientieren.
Schon bisher gelten die Grundrechte des Grundgesetzes natürlich auch für Kinder. Das Bundesverfassungsgericht hat sie außerdem für Kinder konkretisiert, etwa mit dem Recht auf Entwicklung. Weil trotzdem jede konkrete Formulierung Fallstricke bietet, wollten die Koalitionäre sicher gehen. Sie setzten eine Kommission aus Bund und Ländern ein, die nach Monaten der Beratung Vorschläge präsentierte. Der Entwurf, den die Justizministerin heute vorgelegt hat, kombiniert diese Vorschläge in eher zurückhaltender Weise so.
Jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte, einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar an seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör.
Die Zurückhaltung hat ihren Grund. Vor allem Teilen von CDU und CSU geht es um das Verhältnis von Eltern, Kindern und Staat. Denn das Grundgesetz geht davon aus, dass es erst einmal Sache der Eltern ist, zu bestimmen, was für das Kind am besten ist. Der Staat darf erst einschreiten, wenn echter Schaden droht. Prompt reagiert heute die rechtspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker, skeptisch auf den Vorschlag. Bei den Kinderrechten gebe es keine Schutzlücke in der Verfassung. Auf keinen Fall dürfe mehr Einmischung des Staates in die Familie die Folge der Verfassungsänderung sein.
Diese Befürchtung ist absolut unangebracht,
betont Lambrecht. Nichts solle hier verschoben werden, heißt es auch mehrfach im Entwurf. Andere dagegen hatten auf sehr viel deutlichere Akzente gehofft, so der Kinderschutzbund. Dessen Vorsitzender Heinz Hilgers hätte sich etwa eine vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls gewünscht und nicht nur eine angemessene.
Deswegen bleibt das hinter den Erwartungen in enttäuschender Weise zurück.
Errungenschaften aus Völker- und Europarecht könnten verwässert werden, fürchtet er. Er hätte sich statt des bloßen rechtlichen Gehörs zum Beispiel auch die Mitsprache bei der Anlage von Spielplätzen vorstellen können. Auch die grüne Katja Dörner spricht von einer verpassten Chance. Auf ihre Partei könnte es ankommen, denn für die Verfassungsänderung sind 2/3 Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig. Die Verhandlungen dürften schwierig werden.
Kinderrechte ins Grundgesetz, das war der Beitrag von Gudula Geuter. Vor 4 Wochen hat die Wahl in Thüringen viele ratlos gemacht. Eine neue Regierung hat das Land noch nicht, aber heute ist der Landtag das erste Mal zusammengekommen. Die Abgeordneten wählten eine linken Politikerin zur Präsidentin und ließen die AfD-Kandidatin für den Vizevorsitz durchfallen. Henry Bernhard berichtet aus Erfurt.
Ich bin am 12. September 1950 in Ruderstadt geboren. Ist jemand unter Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Abgeordnete, die an Lebensjahren älter sind als ich?
Nein, keiner im Thüringer Landtag ist älter als Karl-Heinz Frosch, der 69-jährige AfD-Abgeordnete mit einem Direktmandat. Anders als im Bundestag hat man in Thüringen die Regeln nicht geändert, um die Eröffnungsrede der neuen Legislaturperiode durch einen AfD-Politiker zu verhindern. Frosch dankte den mutigen Bürgern, die 1989 auf die Straße gegangen sind und die Demokratie erst erstritten haben, und verwies auf die besondere Verantwortung des Parlaments, da in Thüringen eine Minderheitsregierung absehbar ist, die die Arbeit der Abgeordneten aufwertet.
Wichtig ist aber, dass wir dabei fair miteinander umgehen und sachlich sowie forderungsfrei in die Beratungsgegenstände beschäftigen. Argumente und Ideen sollten stets anhand ihrer Klugheit, Sinnhaftigkeit bewertet werden und eben nicht aufgrund politischen Ursprungs.
Wichtigster Tagesordnungspunkt in Erfurt war die Wahl der neuen Landtagspräsidentin, protokollarisch das zweithöchste Amt im Land. Traditionell wird das Amt an die stärkste Fraktion vergeben, das ist erstmalig in Thüringen, aber auch in Deutschland, die Linke. Birgit Keller, Mitglied der SED seit 42 Jahren, wurde mit 58% gewählt, also auch mit Stimmen jenseits von Rot-Rot-Grün.
Der Respekt vor den Opfern von DDR-Unrecht ist und bleibt eine der Grundlagen meiner Arbeit als Präsidentin dieses Thüringer Landtages.
Keller war früher Funktionärin der SED und der FDJ. Nach 1989 war sie Abgeordnete, Landrätin und zuletzt Thüringer Infrastrukturministerin. Einzig die FDP hatte sie schon zuvor offen dazu bekannt, Keller nicht wählen zu wollen. Fraktionsvorsitzender Thomas Kemmerich monierte, dass sich Birgit Keller bei ihrer Vorstellung zum Parteiprogramm der Linken bekannt habe.
Auf Nachfrage hat sie auch gesagt, dass sowohl kapitalistische Systeme als auch sozialistische Systeme es gilt zu überwinden.
Für die FDP sei eine linke Kandidatin deshalb nicht wählbar. Ebenso wenig wie die AfD-Kandidatin Tosca Kniese. Aufgrund der inhaltlichen Nähe zu rechtsextremen, intoleranten und illiberalen Parteifreunden. Die AfD-Abgeordnete war dann auch die einzige der fünf Kandidaten für die Parlamentsvizepräsidenten, die bei der Wahl durchfiel. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stefan Möller, beklagte schon vor der Wahl, dass die AfD ausgegrenzt würde.
Ihr Verhalten zeigt den Wählern, insbesondere unserer Partei, aber auch anderen Wählern ganz deutlich, wie gering sie diese schätzen, wenn sie unseren Wählern, ihren Meinungen und Positionen keine Möglichkeit geben, in den Gremien, die dieser Landtag nun mal vorsieht, vertreten zu sein.
So ist die Thüringer Parlamentspräsidentin eine Linke. CDU, SPD, Grüne und FDP stellen jeweils einen Vizepräsidenten. Ob die AfD später mit einem neuen Kandidaten antreten wird, ließ sie heute noch offen. Die Wahl eines Ministerpräsidenten wird für Ende Februar erwartet.
Henry Bernhard über den Thüringer Landtag, der sich heute konstituiert hat. Eine gezielte, genau geplante Tat. Der Einbruch ins grüne Gewölbe ist offenbar akribisch vorbereitet worden. Das haben die Ermittler am Tag nach dem spektakulären Juwelenraub mitgeteilt. Die Museumsleiter durften heute erstmals wieder den Ort des Verbrechens betreten und zeigten sich danach dann doch ein wenig erleichtert. Bastian Brandau aus Dresden.
Erleichtert sehen Sie mich nicht. Aber trotzdem bei Weitem nicht mehr ganz so frustriert, wie ich also mich gestern gefühlt habe. Als mir die Auskunft von der Polizei gegeben wurde, die Vitrine ist leer.
Am späten Nachmittag tritt Dirk Sindram, Direktor des Grünen Gewölbes, vor die Presse. Kurz zuvor hatten ihm die Ermittlungsbehörden erstmals ermöglicht, sich persönlich die Schäden in der Sammlung anzuschauen. Die Vitrine sei in einem desolaten Zustand.
Drei Löcher, also in jeden dieser drei Kompartimente, ist eingebrochen worden. Im mittleren, in der Brillantgarnitur, sind sehr wichtige Schmuckstücke herausgenommen worden. Die Achselklappe mit dem sächsischen Weißen und andere Objekte.
Anders als zunächst berichtet, seien aber auch eine Reihe von Sammlungsgegenständen nicht abhanden gekommen.
Ein großer Teil numerisch der Brillantgarnitur, die Schuhschnallen, der Hofdegen, wunderbarer, großartiger Hofdegen, ist nicht in die Reichweite der Diebe gekommen.
Auch eine Perlenkette aus Süßwasserperlen aus der sogenannten Garnitur der Königin sei anders als zunächst befürchtet nicht gestohlen worden.
Als Kunstwerk oder als kultureller Wert von höchster Bedeutung, da hat sich dann also abgestürzt, also eben der große Orden, der große Ordenstern aus der Diamantrauten Garnitur erhalten, sodass also...
Der ist gefunden.
Da müssen wir schauen, wie weit er eben verbeult ist. Aber das lässt sich alles wieder irgendwie hinbekommen.
Die Täter hatten weißes Pulver über die Preziosen verteilt, wohl um Spuren zu verwischen. Eine genaue Aufstellung will Sindram morgen vorlegen, auch um die gestohlenen Teile zur Fahndung auszuschreiben. Die Verantwortlichen der Sächsischen Kunstsammlung in Dresden verteidigten auch Aufstellung und Verhalten des privaten Sicherheitsdienstes. So sei es richtig gewesen, angesichts der mit großer Gewalt agierenden Täter nicht selbst einzugreifen. Auch die Entscheidung, das Licht nicht einzuschalten, sei richtig gewesen, sagt Generaldirektorin Marion Ackermann.
Ich würde jetzt aus meiner Wahrnehmung sagen, es ist gut gewesen, dass es dunkel war, denn so ist es sicher gelungen, dass eine ganze Menge Werke nicht mitgenommen wurden und praktisch übersehen wurden.
Angesichts der hohen Detailkenntnisse der Täter stelle sich auch die Frage nach möglichem Insiderwissen. Klar sei, dass das Sicherheitskonzept der Sammlungen überarbeitet werden müsse. Man befinde sich in Abstimmung mit anderen Kunstsammlungen weltweit. Morgen sollen die Sammlungen im Dresdner Schloss wieder öffnen, mit einer Ausnahme. Wann genau das historische grüne Gewölbe wieder für das Publikum geöffnet werden kann, ist noch offen.
Bastian Brandau über den Ermittlungsstand nach dem Juwelenraub in Dresden. Oleg Sentsovs Leben hing am seidenen Faden. 2014 hatte der ukrainische Filmemacher gegen die Annexion der Krim protestiert. Im Jahr darauf wurde er in Russland zu 20 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. 2018 trat er in einen monatelangen Hungerstreik. Im selben Jahr zeichnete das Europaparlament ihn mit dem Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit aus. Im September kam Sentsov dann durch einen Gefangenenaustausch frei und hat heute in Straßburg diesen Preis endlich persönlich entgegennehmen können. Bettina Klein war dabei.
Ein leerer Stuhl, der symbolisch an den Preisträger erinnert, der im Gefängnis sitzt. So war das vor einem Jahr in Straßburg. Und so wurde am Mittag im Europäischen Parlament mit einem Video noch einmal daran erinnert. Heute konnte Oleg Sentsov den Sacharow-Preis selbst entgegennehmen. Vor wenigen Monaten wurde er aus einem russischen Straflager entlassen. Das Europäische Parlament durfte sich bestätigt sehen im Glauben an die Menschenrechte, die es in seiner übergroßen Mehrheit vertritt. Oleg Sentsov ist frei, aber viele andere, darunter Blogger und Journalisten, sitzen immer noch in der Ostukraine im Gefängnis, so Parlamentspräsident Sassoli. Auch sie müssen freigelassen werden. Der Regisseur und Autor Sentsov war 2014 festgenommen worden, nachdem er öffentlich gegen die Annexion der Krim protestiert hatte. Er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, wegen, wie es hieß, terroristischer Angriffe und kam in ein russisches Straflager. Sein Hungerstreik hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Im September kam er durch einen russisch-ukrainischen Gefangenenaustausch frei.
Andrei Sacharow. Nelson Mandela.
Niemals hätte er gedacht, dass sein Name einmal zusammen mit Andrei Sacharow, Nelson Mandela und Václav Havel genannt werden würde, sagte Oleg Sentsov heute. Es ist eine riesige Ehre und Verantwortung. Danke dafür. Sentsov warnte heute auch davor, auf falsche Versprechungen aus Moskau hereinzufallen. Es sei derzeit viel von Frieden und Aussöhnung die Rede, mahnte er die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Ich glaube Putin nicht und ich lege ihnen nahe, ihm auch nicht zu glauben. Russland und Putin werden sie definitiv betrügen. Sie setzen sich nicht für Frieden im Donbass ein. Sie wollen die Ukraine auf den Knien sehen. Wir werden das niemals zulassen. Wir werden für unsere Freiheit bis zum Ende kämpfen. Die Ukraine sei das proeuropäischste Land, denn es habe keine Alternative. Für die EVP-Fraktion, die sich im vergangenen Jahr besonders dafür eingesetzt hatte, Sentsov mit dem Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit zu ehren, sagte der Abgeordnete Michael Gahler heute, dass Sentsov die Ehrung nun persönlich in Empfang nehmen konnte, sei ein wichtiges Signal an seine Mitstreiter in der Region. Er kam nach 5 Jahren Haft frei, nicht zuletzt aufgrund des öffentlichen Drucks durch die Verleihung dieses Preises, so der CDU-Abgeordnete.
Bettina Klein. Am frühen Morgen hat ein schweres Erdbeben Albanien erschüttert. Mindestens 18 Menschen starben, mehr als 600 wurden verletzt. Clemens Fehrenkotte.
Als das Erdbeben kam, sagte ich den Nachbarn, kommt, schnell raus. Sie kamen nicht raus. Großer Gott, hilf uns, das waren die letzten Worte meiner Nachbarn. Frauen, Kinder, Alte, Männer. Es war 3:54 Uhr. als 30 Sekunden lang das stärkste Erdbeben, das Albanien seit 1979 getroffen hat, die Region um die Küstenstadt Durrës erschütterte. In Panik liefen die Menschen ins Freie, Rettungskräfte rückten aus, um umgehend mit der Suche nach Verschütteten zu beginnen. Das ist ein sehr bitteres Ereignis, eine Katastrophe. Wir warten voller Emotionen, in der Hoffnung, dass es drinnen noch Lebende gibt, die gerettet werden können. Das ist ein großes Unglück. Die Einwohner von Durrës haben dies sehr, sehr schwer erlebt. Bis zum Nachmittag konnten Feuerwehr, freiwillige Helfer und Soldaten mehr als 40 Personen aus teilweise völlig zerstörten Mehrfamilienhäusern sowie aus zwei Hotels retten. Vor allem Durrës wurde von dem 6,4 starken Beben getroffen. In Tumana, einer 12.000 Einwohner großen Gemeinde nordwestlich der Hafenstadt Durrës, sowie in weiteren Gemeinden der Region ein ähnliches Bild der Zerstörung.
Clemens Fehrenkotte am Ende der Informationen am Abend, heute mit Christine Heuer im Studio.